NDR Info. Echo des Tages.
Die NATO überholt. Merkels Flüchtlingspolitik ein katastrophaler Fehler. Und BMW muss mit Strafzöllen rechnen. Donald Trump hat im Interview mit Bild und der Londoner Times wieder einmal Einblicke in seine Gedankenwelt gegeben. Und einiges davon hat in Europa, vor allem auch in Deutschland, für Irritationen gesorgt. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen in diesem Echo des Tages. Harter Schnitt. In Brüssel gibt es Sorgen um den Londoner Brexit-Plan. Absturz ins Wohngebiet. Bei einem Flugzeugunglück in Kirgisistan starben 37 Menschen. Wegen Stasi-Vergangenheit. Der Berliner Staatssekretär Holm tritt zurück und neue Medienstudie. 3/4 der Deutschen halten das öffentlich-rechtliche Radio für glaubwürdig. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Washington. In 4 Tagen wird Donald Trump amerikanischer Präsident sein. Am Freitag ist die Amtsübergabe. Doch immer noch rätseln Experten, wofür er eigentlich steht und welche konkreten politischen Ziele er wirklich umsetzen will. Keinen Zweifel aber lässt Trump an einem Grundsatz: America first. Amerikanische Interessen gehen vor. Die EU, die Bündnispartner, die NATO kommen irgendwann mal später. Auch das Verhältnis zu Deutschland wird angesprochen in dem Interview mit Bild und Times. Und eines kann man Trump nicht nachsagen, dass er sich diplomatisch zurückhalten würde mit einem Urteil über Kanzlerin Merkel. Aus Washington, Rolf Bühlmann.
Über Angela Merkel sagte Donald Trump, er habe das Gefühl gehabt, dass sie eine großartige Anführerin ist. Aber sie habe einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht. Und zwar, so wörtlich, all diese Illegalen ins Land zu lassen. Aber davon abgesehen, respektiere und möge er sie. Die Bundeskanzlerin sei mit Abstand einer der wichtigsten Regierungschefs Europas. Die EU sei im Grunde ein Mittel zum Zweck für Deutschland. Auf die Frage, wem er mehr traut, Merkel oder Russlands Präsident Putin, sagte Trump, ich traue erstmal beiden, aber schauen wir mal, wie lange es dabei bleibt. Die Handelsbeziehungen mit Deutschland nannte der designierte Präsident sehr unfair für die USA. In Manhattan sehe man überall Mercedes-Benz, aber in Deutschland gäbe es kaum Chevrolets. Es sei eine Einbahnstraße, aber es müsse in beide Richtungen laufen. BMW, warnte er, jedes Fahrzeug, das in der geplanten Fabrik in Mexiko gebaut wird, werde bei der Einfuhr in die USA mit einer 35% Steuer belegt. Die NATO bezeichnete der nächste Präsident der USA als obsolet. Und das aus 2 Gründen. Zum einen, weil sie, so wörtlich, vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde. Zum anderen, weil die Mitgliedstaaten nicht zahlten, was sie zahlen müssten. Und die NATO sei obsolet, weil sie sich nicht um den Terrorismus gekümmert habe. Zu den Sanktionen gegen Russland sagte Trump, man müsse mal sehen, ob man gute Deals mit Russland machen kann. So wolle er die Zahl der Nuklearwaffen deutlich reduzieren. Die Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszutreten, nannte er klug. Und er zeigte sich überzeugt, dass weitere Staaten die Union verlassen würden. Auch werde es nicht so leicht sein, den Euro zusammenzuhalten, wie manche Leute glaubten. Was aus dem Iran-Abkommen werden wird, wenn er erst einmal Präsident ist, wollte Trump nicht sagen. Doch er sei nicht glücklich über das Abkommen. Es sei eines der schlechtesten, die je ausgehandelt wurden.
Einen katastrophalen Fehler habe Merkel gemacht, als sie wörtlich all die Illegalen reinließ, sagt also Trump, der mit all den Illegalen offenbar Flüchtlinge meint. Kanzlerin Merkel reagiert demonstrativ gelassen auf die Kritik aus Washington. Aber im politischen Berlin gibt es auch Sorgen, wie mit diesem Präsidenten eine Zusammenarbeit möglich ist. Dagmar Pepping fasst die Reaktionen in Berlin zusammen.
Angela Merkel lässt sich von Donald Trumps Interview rund Umschlag nicht aus der Ruhe bringen.
Ich persönlich warte jetzt erst einmal auf die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Das gehört sich so. Und dann werden wir natürlich auf allen Ebenen mit ihm zusammenarbeiten.
Auf Trumps Prognose, dass der EU nach dem Brexit weitere Austritte drohen, reagierte Merkel ebenfalls betont gelassen.
Also ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand.
Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, der CDU-Politiker Jürgen Hart, befürwortet ein baldiges Treffen von Merkel und Trump, möglichst noch vor dem G7-Gipfel im Mai in Italien. Beide haben sich noch nie persönlich getroffen. Bei diesem Treffen könne die Kanzlerin dann das Europabild und das Deutschlandbild von Trump etwas zurechtrücken, hofft Hart. Grünen-Parteichef Cem Özdemir schwan für die nächsten Jahre nichts Gutes. Trump könne offenbar mit den traditionellen Gepflogenheiten westlicher Außenpolitik und Diplomatie wenig anfangen.
In jedem Fall muss man sich auf harte Zeiten im transatlantischen Verhältnis einstellen.
Die deutschen Wirtschaftsverbände reagierten besorgt. Mit seinen Äußerungen stelle Trump sowohl die bestehende Handelsarchitektur als auch die bisherige Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Frage, beklagte beispielsweise Erik Schweitzer, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK. Der künftige US-Präsident hatte sich insbesondere die deutschen Autobauer vorgeknöpft. Wer in den USA Autos verkaufe, die nicht dort gebaut worden sind, müsse mit einer 35% Steuer rechnen. Zudem legte Trump BMW nahe, auf ein geplantes Werk in Mexiko zu verzichten und es stattdessen in den USA zu bauen. BMW-Chef Harald Krüger verwies auf das bereits bestehende Autowerk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina. Er gehe davon aus, dass sich Donald Trump für eine prosperierende US-Wirtschaft einsetzen werde, so Krüger. Auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel von der SPD warnte vor Strafzöllen.
Die amerikanische Autoindustrie würde, glaube ich, sich ziemlich umgucken, wenn die ganzen Zuliefererteile, die nicht in den USA gebaut werden, jetzt mit 35% Zoll belegt werden. Ich glaube, dass die amerikanische Automobilindustrie damit schwächer, schlechter wird und vor allen Dingen teurer.
Gabriels Rat: nicht hektisch werden, abwarten und selbstbewusst auftreten.
Wir sind nicht schwach und wir sind nicht unterlegen. Wir sind ein starkes Land.
Deutliche Kritik an Trump kommt auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Es dürfe keinen Weg zurück zur Kleinstaaterei und zum Protektionismus geben, forderte DGB-Chef Rainer Hoffmann. Das habe negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. In Deutschland, in Europa und in den USA.
Das werden auch die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger merken, dass dieser Pfad von Herrn Trump ein Holzpfad ist.
Positive Reaktionen kamen dagegen von der AfD. Was der zukünftige US-Präsident in dem ausführlichen Interview thematisiert habe, klinge durchaus vernünftig, erklärte AfD-Vorstandsmitglied Armin Paul Hampel.
Aus Berlin berichtete Dagmar Pepping. Auch in Brüssel hat man das Interview mit dem künftigen amerikanischen Präsidenten sicher noch einmal sorgfältig nachgelesen. Immerhin weiß man jetzt, wo Trump die dortigen Institutionen politisch verortet. Die EU völlig uninteressant, die NATO irgendwie überholt. Über Brüsseler Reaktionen berichtet Kai Küstner.
Im Grunde ist genau das eingetreten, was man in Europa immer befürchtet hatte. Auch wenige Tage vor Trumps Amtsantritt ist man auf dieser Seite des Atlantiks kein bisschen schlauer, was eigentlich von dem künftigen US-Präsidenten zu erwarten ist. Eine einheitliche Linie in Trumps Regierungsmannschaft, die Außen- oder Europapolitik betreffend, sucht der deutsche Chefdiplomat Steinmeier jedenfalls bislang vergebens, wie er zugibt. Und so klingt es fast schon beschwörend, wenn der Deutsche in Brüssel sagt,
dass eine amerikanische Administration dem Gedanken folgt, dass Europa für die USA in irgendeiner Weise unwichtig werden könnte. Ich kann mir das mit Blick auf die Geschichte der Vereinigten Staaten nicht vorstellen.
Steinmeier setzt also darauf, dass die Europäer Trump in Gesprächen doch irgendwie beibringen werden, wie wichtig sie für ihn sind. Dass der das auch so sieht, dafür gibt es bislang nicht das geringste Anzeichen. Auf die Frage, ob eine starke EU wichtig sei für Amerika, antwortete Trump im Interview: Ich glaube nicht, dass das für die USA eine Rolle spielt. Für den scheidenden deutschen Außenminister jedenfalls steht fest, dass die transatlantische Beziehung an Wert keinesfalls verlieren darf. Und noch eine Lehre zieht er aus EU-Sicht.
Mit Blick auf manche Ungewissheiten, von denen ich eben gesprochen habe, von denen wir noch nicht erkennen können, wie zukünftige amerikanische Außenpolitik aussehen wird, ist heute vielleicht dem einen oder anderen noch mal zusätzlich klar geworden, wie wichtig es ist, dass Europa beieinander steht, wie wichtig es ist, dass Europa gemeinsame Positionen vertritt.
Steinmeier weiß selbst genau, wie schwierig das ist, weil die Kräfte, die Europa auseinanderzuzerren versuchen, stark sind. Derzeit jedenfalls hört sich vieles von dem, was Trump sagt, nach einem Anfeuerungsruf für diese Kräfte an. So etwa, wenn er den Brexit, den geplanten britischen Ausstieg aus der EU lobt und mutmaßt, die Briten werden nicht die einzigen sein, die davonziehen. Ich glaube, die EU wird zusammenhalten, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, erklärte die EU-Außenbeauftragte Mogherini, als sie jetzt nach Trump gefragt wurde. Auf ähnliche Art und Weise versucht auch die NATO, sich selbst Mut zuzusprechen. Der Generalsekretär ist absolut überzeugt davon, dass die künftige US-Regierung zur NATO stehen wird, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage, nachdem Trump das Militärbündnis als hinfällig, als obsolet bezeichnet hatte. Im Prinzip stehen EU und NATO vor demselben Problem. Sie müssen versuchen, aus dem sich ständig selbst widersprechenden Trump versuchen herauszulesen, was das für die Zukunft bedeutet. Behauptete doch Trump im selben Interview, dass die NATO ihm sehr wichtig sei. Fest steht, dass der bald mächtigste Mann der Welt das Militärbündnis trotz aller Zuversichtsbekundungen alarmiert hat.
Ich glaube, überall in den verschiedenen NATO-Mitgliedstaaten hat man das mit der ähnlichen Sorge gelesen wie ich.
So Steinmeier. Sowohl von EU- wie von NATO-Seite jedenfalls dürfte man jetzt versuchen, so schnell wie möglich mit dem Trump-Team ins Gespräch zu kommen und den künftigen US-Präsidenten davon zu überzeugen, dass er es ohne seine angestammten Partner schwer haben dürfte, Amerika wieder groß zu machen, wie er versprochen hat. Ob Trump darüber hinaus es schafft, das zerbrechlich gewordene Europa endgültig in seine Einzelteile zu zerlegen oder aber dafür sorgt, dass es sich selbst wieder zusammenschweißt, indem es mehr Verantwortung übernimmt, ist eine offene Frage.
Ein Bericht war das von Kai Küstner. Besorgte Reaktionen aus Brüssel und Berlin. Was zeigt das Interview über den künftigen amerikanischen Präsidenten und seine Politik? Christoph Prössel kommentiert.
Die wunderliche Welt des Donald Trump. Sie ist so schön einfach. Er sieht in New York Autos von Mercedes, in Deutschland aber keine Chevrolets, also Steuern rauf für die Konzerne, die nicht in Amerika produzieren. Die NATO ist obsolet, sie tut ja nichts gegen Terrorismus, kostet viel Geld und ist außerdem schon so alt. Weg damit. Merkel hat einen großen Fehler gemacht, Illegale ins Land gelassen, wie Trump sagt. Er hätte Sicherheitszonen in Syrien geschaffen. Ganz einfach. Wie sehr wünschte ich mir, es wäre so leicht. Strafzölle wird Trump nur gegen die Welthandelsorganisation durchbringen. Außerdem katapultieren solche Maßnahmen aus dem Werkzeugkasten der Nationalökonomen die Welt ins 19. Jahrhundert. Und den Arbeitern von Chevrolet bringt das rein gar nichts. Innovationen entscheiden über Markterfolge, nicht Strafzölle. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das die Mitgliedstaaten gegen Angriffe durch andere Staaten schützt. Klar, NATO-Soldaten stehen nicht auf Weihnachtsmärkten, um einen Anschlag zu verhindern. Sie sorgen aber auch dafür, dass Europa sicherer ist. Sie schrecken ab im Baltikum, in Polen. Denn Terrorismus ist nur eine Bedrohung. Wie aktuell diese Analyse ist, zeigt die Annexion der Krim durch Russland. Putin verschiebt Grenzen mitten in Europa und bricht ungeniert internationale Vereinbarungen. Merkel hat Flüchtlinge ins Land gelassen. Viele haben Asyl erhalten. Das sind keine Illegalen. Und Flugverbotszonen hätten viele gerne umgesetzt, nur nicht Assad. Es ist so unfassbar naiv, Flugverbotszonen zu fordern und gleichzeitig den Einsatz der USA im Irak zu kritisieren. Jedes robustere Vorgehen in Syrien hätte zu einer Situation wie im Irak führen können. Das Interview macht nach vielen Tweets und einer unvergesslichen Pressekonferenz deutlich, Trump bleibt sich treu. Er schreibt die Konstanz der Unvorhersehbarkeit fort. In Berlin haben sich viele Politiker damit arrangiert. Mit dem schlimmsten Rechnen heißt die Devise, was dieser Mann ankündigt, das könnte er auch umsetzen, vielleicht auch nicht, wer weiß es schon. Deutschland muss darauf selbstbewusst reagieren, Europa mitnehmen, eine große Aufgabe. Trump mag Ordnung, sagte er im Interview. Das Foto von seinem Schreibtisch spricht eine andere Sprache. Es türmen sich die Stapel mit Unterlagen. Da blickt keiner mehr durch. Metapher für einen Regierungsstil, Metapher für die Zukunft.
Christoph Prössel kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Briten wollen raus aus der EU. Aber wie hart dieser Schritt ausfallen soll, darüber wird noch gerätselt. Premierministerin Theresa May wird morgen ihre Pläne zum Brexit präsentieren. Doch schon heute geriet das britische Pfund unter Druck. Das wiederum lag an Äußerungen von Finanzminister Hammond. Hammond hatte einen Konfrontationskurs zur EU nicht ausgeschlossen. Danach war sogar von einem möglichen Handelskrieg die Rede. In Brüssel bei der EU verfolgt man die Entwicklung mit Sorge. Hauptstreitpunkt ist die Freizügigkeit, wie Ralf Siener berichtet.
Großbritannien brauche weiterhin europäische Zuwanderer, die im Vereinigten Königreich arbeiten. Aber die unbeschränkte EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, die könne Großbritannien nach dem Brexit-Votum der Bevölkerung nicht weiter akzeptieren, so die Botschaft des britischen Finanzministers Philip Hammond an Brüssel. Wobei Hammond weiterhin an einem Zugang zum EU-Binnenmarkt interessiert ist, aber eben nicht zum Preis der ungehinderten Arbeitnehmereinwanderung aus der EU.
Die Spielregeln kann man nicht sich mit dem Prinzip des Rosinenpickens aussuchen,
betont dazu der grüne EU-Finanzpolitiker Sven Giegold. Wer den Zugang zum europäischen Binnenmarkt wolle, der müsse die dazu gehörenden europäischen Spielregeln akzeptieren. Und dazu gehöre eben die uneingeschränkte Freizügigkeit für EU-Arbeitnehmer. Wobei bestimmte Einschränkungen bei den Sozialleistungen durchaus denkbar seien, meint der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen.
Also zum Beispiel, wie viel Kindergeld muss gezahlt werden? an Personen von anderen Ländern der EU.
Wenn zum Beispiel Kinder von ausländischen EU-Arbeitnehmern in Großbritannien gar nicht im Vereinigten Königreich leben, dann haben diese Kinder auch kein Anrecht auf den britischen Kindergeldsatz, entschied der Europäische Gerichtshof bereits im vergangenen Jahr. Auch eine Begrenzung der Zuwanderung aus anderen EU-Staaten sei temporär durchaus denkbar, betont der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen.
Man kann auch eine Notbremse ziehen, falls wirklich ein großer Ansturm von Bürgern in ein Mitgliedsland geht aus anderen EU-Ländern.
Auf keinen Fall aber dürfe die Freizügigkeit von EU-Arbeitnehmern grundsätzlich mit Rücksicht auf London eingeschränkt werden. Die Kompromisslosigkeit der EU in dieser Frage habe Schatzkanzler Philip Hammond durchaus erkannt und drohe deshalb mit dem Komplettausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt, betont der EU-Grünen-Politiker Sven Giegold. Doch diese Drohung mit dem sogenannten harten Brexit, die sei nur ein großer Bluff aus London, meint sein SPD-Kollege Jo Leinen.
Hier sollen die Mitgliedsländer der EU beeindruckt werden und auch verängstigt werden.
Denn eines dürfe man nicht vergessen, betont Sven Giegold, dass rein handelspolitisch Großbritannien noch stärker von der EU abhängig sei als umgekehrt.
Großbritannien braucht die EU noch mehr, als wir den britischen Markt brauchen.
Tatsache ist, dass Großbritannien zum Beispiel mit Belgien mehr Handel treibt als mit dem Commonwealth-Mitglied Australien und dass die Bundesrepublik Deutschland für London ein wichtigerer Handelspartner ist als Amerika.
Ein Freihandelsvertrag mit den USA würde nur mäßige Früchte bringen,
warnt SPD-Europapolitiker Jo Leinen deshalb London vor der Vorstellung, die Nachteile eines Austritts aus dem europäischen Binnenmarkt und der Europäischen Zollunion im Handumdrehen kompensieren zu können, und zwar durch einen Freihandelsvertrag mit der Trump-Regierung.
In Kirgisistan in Zentralasien ist heute ein Frachtflugzeug abgestürzt, und zwar auf ein Wohngebiet. Die türkische Maschine war auf dem Weg von Hongkong nach Istanbul, als sie in der Nähe der Hauptstadt Bischkek auf ein Dorf stürzte. 37 Menschen kamen ums Leben, die meisten davon offenbar Dorfbewohner. Aus Moskau, Hermann Krause.
Es waren schreckliche Bilder, die sich den Helfern boten. Ganze Teile einer Vorstadtsiedlung bei Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans, standen in Flammen. Aus den brennenden Trümmern der zerstörten Häuser ragten die Wrackteile einer riesigen Transportmaschine. Der Jumbo vom Typ 747 war aus bisher ungeklärter Ursache in ein Wohngebiet gerast. Die Menschen dort stehen noch immer unter Schock. Irgendwann nach 7 Uhr gab es einen fürchterlichen Knall. Alle hier, auch die weit entfernt liegenden Häuser, wurden von der Druckquelle getroffen. Es war furchtbar. Wir waren alle zu Tode erschreckt, liefen auf die Straße. Dazu noch der Nebel und schlechtes Wetter. Ganze Familien wurden ausgelöscht unter den Toten, viele Kinder, die gerade zur Schule gehen wollten. In der Nähe des Flughafens Manas, der nur 1,5 Kilometer von der Siedlung entfernt liegt, hatten viele Kirgisen günstig Land erworben und dort in Eigenarbeit Häuser mit Gärten errichtet. Ich rannte aus meinem Haus und sah dann dieses riesige Heckteil vor mir liegen. Hinter der Scheune brannte das Triebwerk. Es war plötzlich überall hell von den vielen Bränden. Vermutlich behindert der starke Nebel die Sicht, so flog der Pilot, bevor er zum zweiten Landeversuch ansetzte, eine Schleife über dem Flughafen von Manas. Die Boeing 747 gehörte der türkischen Frachtfluggesellschaft ACT Airlines. Diese erklärte auf ihrer Webseite, die Ursache des Absturzes sei bisher nicht bekannt. Auch die 4 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Der kirgisische Katastrophenschutzminister in einer ersten Stellungnahme: Die Lotsen haben die Besatzung vor der Landung benachrichtigt, dass die Sichtweite bei 325 Meter liegt, also noch im Bereich des Zulässigen. Der Chefpilot entscheidet dann selbst, ob er die Maschine landet oder nicht. Die Ermittlungen werden sicherlich die Ursachen klären. Der Flughafen Manas gilt als relativ sicher. Die amerikanischen Streitkräfte hatten, als sie noch in Kirgisistan stationiert waren, diesen genutzt. Die Boeing war auf dem Weg von Hongkong nach Istanbul und wollte in Bischkek zum Auftanken zwischenlanden.
In Berlin regiert die erste rot-rot-grüne Koalition unter Führung der SPD. Doch 6 Wochen nach ihrem Start ist sie nun schon in Turbulenzen geraten. Im Zentrum steht dabei Baustaatssekretär André Holm, der von der Linkspartei benannt worden war. Holm hatte seine Vergangenheit bei der Stasi verschwiegen. Der regierende Bürgermeister Müller wollte ihn deshalb entlassen. Doch Holm kam dem Rauswurf heute zuvor und trat zurück. Aus Berlin, Kirsten Buchmann.
Er ziehe die Reißleine, begründet Holm seine Entscheidung. Auf Vorschlag der Linken wurde er im Dezember Staatssekretär für Wohnen. Seitdem gab es Diskussionen über seine Stasi-Vergangenheit und seine falschen Angaben dazu. Nach Wochen der Debatte bat der regierende Bürgermeister Michael Müller am Samstag die zuständige Senatorin Katrin Lomscher, dem Senat ein Schreiben zur Entlassung Holms vorzulegen. Eine Entscheidung darüber nahm Holm der linken Politikerin ab. Der Fraktionschef der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Udo Wolf, zollt ihm Respekt. Kein Staatssekretär Holm, das bedauert er.
Es geht ja auch schon längst nicht mehr um die Personalie Holm in der Koalition, sondern es geht darum, dass wir keine gemeinsamen Konfliktlösungsstrategien haben. Das Gezanke und das Gezänk innerhalb der Koalition dominieren alles. Das ist das Gegenteil von gutem Regieren. Und darüber muss gesprochen werden in der Koalition, auch unabhängig von dem Rücktritt von André Holm.
Für ihn sind die koalitionsinternen Probleme nicht vom Tisch, auch wenn Holm nun nicht mehr Staatssekretär sein wird. Entzündet hatten sich die Debatten um diesen wegen seiner Tätigkeit für die Stasi mehrere Monate lang von September 1989 an. Holm wird vorgeworfen, 2005 in einem Personalfragebogen der Humboldt-Universität dazu falsche Angaben gemacht zu haben. Für die Uni arbeitete er vor seiner Zeit als Staatssekretär als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ist dort beurlaubt. Aus Sicht von Stadtentwicklungssenatorin Lomscher bestanden allerdings keine hinreichenden Gründe für eine Entlassung als Staatssekretär. Sie würdigt Holm als profilierten stadtpolitischen Experten. André Holm interpretiert den Druck gegen ihn auch als Gegenwind für die von der Linken gewollte Politik einer sozialen, gerechten Stadt. Anders wird das von anderen in der Koalition gesehen. Die Grünen-Politikerin Ramona Popp betont, die Personalentscheidung gegen Holm bedeute keine Kurskorrektur. Eine soziale Mieten- und Wohnungspolitik sei ein Kernanliegen der Koalition und des Senats. Das Hickhack um Holm nimmt die Opposition in Berlin zum Anlass, gegen Rot-Rot-Grün und den regierenden Bürgermeister Michael Müller auszuteilen. Der CDU-Fraktionschef Florian Graf.
Ein typischer Müller, erst sich wochenlang treiben lassen, sich dann noch zwei Tage vor Herrn Holm stellen und dann in die andere Richtung sich äußern. Genauso haben wir ihn erlebt, führungsschwach und nicht handlungsfähig im wichtigsten Moment.
Für die FDP erklärt Fraktionschef Sebastian Schayer, Rot-Rot-Grün sei keine Option für den Bund. Die AfD spricht von einer Zumutung für die Wähler. Scharfe Töne im beginnenden Bundestagswahlkampf. Auch mit Blick darauf hat die rot-rot-grüne Koalition eine Personalie rasch zu klären. Wer Holms Nachfolger als Staatssekretär wird.
Im Deutschen Gewerkschaftsbund sind über 6 Millionen Mitglieder organisiert. Schon deshalb hört auch die Politik hin, wenn der DGB-Chef seine Einschätzungen zur politischen und wirtschaftlichen Lage kundtut. Heute hatte der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann zur Pressekonferenz geladen. Sein Thema: das Wahljahr 2017. Jens Wiening war dabei.
2017, es wird ein Jahr mit wichtigen Wahlen. In Frankreich ist Marine Le Pen auf Erfolgskurs, in den Niederlanden Geert Wilders und im September ist Bundestagswahl.
Es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, dass sich da auch ein Stück weit die politische Zukunft Europas entscheiden wird,
sagt Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des DGB. Im vergangenen Jahr, da seien die Alarmglocken bei ihm angegangen, als die Briten für den Brexit gestimmt hatten.
Nach meiner Auffassung war dieses Votum für den Austritt keineswegs eines gegen Migranten. Es war eines gegen lausig bezahlte und unsichere Jobs. Es war ein Votum gegen miese Arbeitsbedingungen, geschliffene Arbeitnehmerrechte.
Rainer Hoffmann sagte heute das, was man als Gewerkschafter sagt. Nur noch 60% aller Arbeitnehmer hätten Tarifverträge. Fast jeder Vierte arbeite im Niedriglohnsektor. Deshalb brauche es eine soziale Neubestimmung in der Politik, auch um den Trend zu radikalen Positionen zu brechen.
Es geht uns um mehr soziale Gerechtigkeit. Es geht vor allen Dingen um soziale Sicherheit.
Das Thema Rente haben die Gewerkschaften bereits im vergangenen Jahr ganz nach oben auf ihre Agenda gesetzt. Auf 50% soll das Rentenniveau mittelfristig angehoben werden. Der Mindestlohn solle für alle gelten, ohne Ausnahme, und die Löhne steigen. Und noch ein Thema treibt den DGB um: die Digitalisierung und die Auswirkungen auf die Arbeitszeiten.
Wir erwarten von den Parteien zur Bundestagswahl konkrete Angebote. Viele Menschen wollen ja flexibler arbeiten, aber heute heißt das sehr oft überlange Arbeitszeiten, auch abends und am Wochenende, permanente Verfügbarkeit, hoher Arbeitsstress, 1 Milliarde unbezahlte Überstunden pro Jahr. Die Digitalisierung macht vieles möglich und diese Chancen wollen wir nutzen.
Aber mit klaren Rechten für die Arbeitnehmer, so Annelie Bundenbach aus dem Vorstand. Knapp 6 Millionen Mitglieder hat der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften und deshalb auch einen großen Einfluss auf die Politik. Allerdings sind die Zahlen rückläufig. Im Jahresvergleich haben die Gewerkschaften weit über 50.000 Mitglieder verloren. Hält der Trend an, dürfte der DGB am Jahresende unter die 6-Millionen-Grenze fallen.
Wie glaubwürdig sind die Medien in Deutschland? Aus dem Umfeld von Pegida und AfD schallt Medienvertretern der Vorwurf der Lügenpresse entgegen. Aber auch abseits dieser rechtspopulistischen Strömung gibt es Anzeichen dafür, dass eine größere Zahl von Menschen der Presse nicht mehr traut. Wie steht es also um das Informationsangebot der Medien? Für wie glaubwürdig halten Menschen in Deutschland dieses Angebot? Zu solchen Fragen hat der Westdeutsche Rundfunk eine Studie in Auftrag gegeben, und zwar bei Infratis DIMAP. Mark Heidenreich mit den Ergebnissen, unter anderem zur Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Tagesschau im Ersten. Die 20-Uhr-Ausgabe ist die Fernsehnachrichtensendung Nummer 1 in Deutschland und die erste Anlaufstelle, wenn es um politische Informationen geht. Mehr als jeder Dritte informiert sich laut einer aktuellen Studie von Infratest DIMAP im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Politik, gefolgt von der Tageszeitung. Gleichzeitig aber denken 42% der Bundesbürger, dass die Medien in Deutschland Vorgaben von der Bundesregierung bekommen. Ein Wert, der auch den Fernsehdirektor des WDR, Jörg Schönborn, irritiert.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eine Minderheit gibt, die uns klassischen Medien misstraut und dass doch ein erheblicher Teil der Menschen das Gefühl hat, das, was wir tun, muss irgendwie gelenkt oder gesteuert sein, was natürlich nicht der Fall ist. Aber dieser Eindruck bedeutet, mehr denn je müssen wir journalistische Sorgfalt walten lassen und vor allem transparent machen, warum wir berichten, woher wir unsere Informationen haben und wie wir sie bewerten.
Vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender gelten bei den Deutschen weiterhin als sehr glaubwürdig. So halten 3 von 4 Befragten die Informationen in den Radiosendern der ARD und im Deutschlandfunk für glaubwürdig. Das ist der Spitzenwert. Ähnlich hohe Werte erreichen die Fernsehsender von ARD und ZDF. Die deutschen Tageszeitungen werden immerhin noch von 65% der Menschen als glaubwürdig beurteilt. Deutlich schlechter stehen private Sender und das Internet allgemein da.
Diese Studie zeigt einmal mehr, dass wir in Deutschland mit den klassischen Medienmarken noch große und starke Vertrauensanker haben. Wenn jeweils mehr als 2/3 das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen und Tageszeitungen für glaubwürdig halten, ist das einfach gut für unsere Gesellschaft. Denn das sind die wesentlichen Medien, die uns mit Information versorgen und eine Basis für unsere täglichen Debatten schaffen. Und das unterscheidet uns deutlich von Ländern wie den USA.
Sagt der Fernsehdirektor des WDR, Jörg Schönborn. Soziale Medien wie Twitter und Facebook rangieren in der Studie am Ende. Nur 8% der Befragten vertrauen Informationen, auf die sie in diesen Netzwerken stoßen. Allerdings nutzen mehr als 80% der Menschen soziale Medien nicht regelmäßig als Nachrichtenquelle. Angesichts einer breit geführten Debatte über Fake News im Internet ein guter Wert, sagt Fernsehdirektor Schönborn.
Das größte Misstrauen haben die Befragten dort, wo es auch am stärksten berechtigt ist, nämlich bei sozialen Medien wie Twitter und Facebook. Wenn nur 8% sagen, dass sie diese Medien für glaubwürdig halten, dann hat diese Gesellschaft einen guten Instinkt. Und es zeigt auch, wie notwendig es ist, dass die sozialen Netzwerke sich endlich den Regeln unserer Gesellschaft und unseres Medienmarktes unterwerfen, so wie das Radio, Zeitung und Fernsehen selbstverständlich tun.
Die Qualität des Medienangebots insgesamt in Deutschland wird sehr positiv bewertet. Fast 90% der Menschen sagen, dass das Angebot insgesamt aus Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online-Angeboten gut oder sehr gut ist. Den Begriff Lügenpresse, das Unwort des Jahres 2014, teilen nur 20% der Menschen, wenn sie an die Medien in Deutschland denken. Für die Studie wurden im Dezember 1000 wahlberechtigte Menschen in ganz Deutschland befragt. Erstmals wurde eine vergleichbare Studie vom WDR im Oktober 2015 erhoben.
Mark Heidenreich berichtete, und zum Schluss noch eine Nachricht vom Fußball. Bundestrainer Jogi Löw verliert einen wichtigen Zuarbeiter. Hansi Flick, Sportdirektor beim DFB, ist zurückgetreten. Matthias Merget berichtet.
Hansi Flick verlässt den Deutschen Fußballbund auf eigenen Wunsch und möchte eine berufliche Auszeit nehmen. Insgesamt 10 Jahre war Flick für den DFB tätig, erst als Assistenztrainer von Bundestrainer Joachim Löw, danach als Sportdirektor. Sein Vertrag wäre noch bis 2019 gelaufen. DFB-Präsident Reinhard Grindel bedauerte den Abschied Flicks mit den Worten: Er hat sich in den 10 Jahren beim DFB große Verdienste um den deutschen Fußball erworben. Mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner menschlichen Qualität ist er im Verband und in der Liga Liga gleichermaßen anerkannt. Als Übergangslösung wird Horst Rubisch als Sportdirektor die Position von Flick übernehmen.
Soweit der Bericht von Matthias Merget und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.